D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz am Mittwochabend und stopp. Heute ist unsere Melodie mal ganz kurz nicht wichtig. Heute muss es das hier sein. Löwenzahn, die Fernsehsendung, die durch ihn erst so richtig bekannt wurde, in der es einen Bauwagen gab, eine sprechende Ukulele und jede Menge zu lernen. Heute haben wir leider lernen müssen, Peter Lustig ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Deshalb gibt's heute Abend bei uns auch jede Menge Peter Lustig Know-how, praktische Ratschläge fürs Leben von Peter Lustig. Löwenzahn.
D-Radio Wissen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie eine besessen, war aber immer großer Fan. Die schönste Jeans-Latzhose im deutschen Fernsehen, getragen von Peter Lustig, der, wie wir heute leider mitbekommen haben, im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Grünen-Politiker Cem Özdemir hat daraufhin gleich getwittert: Traurig, in seinen Bauwagen wollte ich eigentlich immer einziehen. Gute Reise, Peter Lustig, wir haben viel von dir gelernt. Hashtag Löwenzahn. Die Frage ist nur, was haben wir denn eigentlich gelernt? Von Peter Lustig, fragen wir doch mal nach bei Cem Özdemir. Grüß dich, Cem.
Hallo.
Was hast du denn, sag mal, gelernt von Peter Lustig?
Er war natürlich stilbildend, was die Klamotten angeht. Bei meiner Partei am Anfang, wenn man die Bilder aus der Gründungsphase anschaut, das geht ja zum Teil parallel zum Entstehen der Sendungen, da war die Latzhose doch sehr stark vertreten. Ich bin sicher, da hat er auch einen Einfluss drauf gehabt. Und dann natürlich, dass in den Sendungen das Thema Ökologie auf die eine oder andere Art und Weise immer ein Thema war, das betrachtet wurde. Und das lang bevor das Thema in den gesellschaftlichen Mainstream eingedrungen ist.
Da höre ich so ein bisschen raus, also sowohl modisch als auch von der Ideologie ein Vorbild für dich?
Absolut, aber auch ganz praktisch. Ich habe das ja geschrieben in meinem Tweet, was den Wohnwagen angeht. Ich habe es jetzt nie geschafft, tatsächlich in einen Wohnwagen einzuziehen. Aber was ich mal gemacht habe, ist mit meinen Kindern im Wohnwagen zu übernachten. Also in so einem Holzwagen. Das ist ja eine Art Schäferwagen, das ist ja kein richtiger Wohnwagen. Schäferwagen sagt man da bei uns dazu in Baden-Württemberg. Und in sowas bin ich mal eingezogen. Das ist für Kinder einfach was Geniales. Und insofern habe ich das, was ich damals als Kind machen wollte, jetzt als Erwachsener mit meinen eigenen Kindern mal für eine kurze Zeit mal nachgeholt.
Das ist auch sehr schön. Gab es denn auch irgendwas Praktisches, wo du gesagt hast, da hast du von Löwenzahn eben was mitgenommen? Zum Beispiel gab es ja bei Peter Lustig bei dem Bauwagen, wenn man da mal bleiben, dann gab es ja links diesen Aufgang mit diesen Stühlen, die so übereinander gestapelt waren wie eine Treppe. Oder es gab diese Ukulele, die man sich dann auch irgendwie nachbauen konnte als Klingel. Gab es irgendwas Praktisches, was Handwerkliches, was du mitgenommen hast?
Nur immer vom Schauen her, immer vom Bewundern her, beim Umsetzen her etwas weniger. Ich bin leider nicht so begabt, wie er war. Das wissen ja viele nicht, dass er, der ja eine solide Ausbildung auch hat und da richtig fit war. Aber das habe ich mir eher immer angeschaut und bewundert, aber nachgebaut nicht wirklich, leider.
Ja, da ist ja noch Luft nach oben. Kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen was angucken bei YouTube.
Mit den Kindern dann, so ist es.
Genau. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Grünen-Politiker Cem Özdemir. Schönen Abend noch. Hat heute getwittert: Traurig, Peter Lustig in seinem Bauwagen wollte ich immer gern einziehen. Gute Reise. Wir haben heute noch ein paar andere gefragt. Noch ein paar andere Menschen, die uns sonst über den Weg gelaufen sind, von denen wir sagen, die haben Peter Lustig wahrscheinlich geschaut und die sind relativ hörenswert, wie zum Beispiel den Musiker MC René oder den Künstler Schorsch Kamerun oder den Autor Wladimir Kamina oder den Fußballtrainer Peter Neururer. Was haben die denn alle von Peter Lustig gelernt?
Es war immer so ein bisschen, ne, so die Lust am kleinen Wunder. Also, dass man so das Gefühl hatte, wow.
Ich habe von ihm gelernt, dass man auch mit Kindern eine Erwachsenensprache sprechen muss.
Weißt du, dass der Mann in der Lage war, auf eine äußerst sympathische, einfache, klare Art und Weise Kindern, aber auch eben auch Erwachsenen, ja, wissenschaftliche Dinge zu erklären.
So ein bisschen heile Welt ist damit auch gestorben.
Das stimmt. Ihr könnt uns sagen, was ihr von Peter Lustig gelernt habt. Schreibt es uns bei Facebook.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dschungel, so nennen Flüchtlinge in der Hafenstadt Calais ihre vorübergehende Heimat. Ein Flüchtlingslager mit rund 1000 Leuten. Helfer vor Ort schätzen die Zahl viel höher. Die sagen, da befinden sich momentan 3000 Leute. Das sind alles Menschen, die nach England fliehen wollen. Jetzt sollen diese Migranten Unterkünfte in einem Containerlager bei Calais angeboten bekommen, beziehungsweise sie sollen verfrachtet werden in Aufnahmezentren in ganz Frankreich. Ein Verfahren gegen die Räumung des Dschungels liegt noch beim Verwaltungsgericht. Mit einer Entscheidung wird bis Donnerstag zu rechnen sein. Vorher kann es nicht geräumt werden. Um uns mal ein Bild zu machen von vor Ort, sprechen wir mit unserer Korrespondentin aus Frankreich, Barbara Kostolnik. Barbara, du warst in Calais. Was war dein Eindruck von der Situation der Flüchtlinge vor Ort?
Also das Flüchtlingslager, dieser neue Dschungel, ist ein ganz normaler Slum, wenn man so will. Also die Menschen hausen da auf einem riesigen Areal in den Dünen. Das ist hinter der Hafenautobahn. Da sind Zelte aufgebaut, so primitive Holz- und Wellblechhütten. Aber es gibt auch eine mobile Klinik. Es gibt sogar Restaurants. Es gibt Läden, wo man Lebensmittel einkaufen kann. Das ist halt alles in Holzverschlägen. Und es gibt auch sogar ein Theater. Also ein ganz normaler Slum, wie man ihn aus Entwicklungsländern kennt. Nur, dass er eben mitten in Europa, in Frankreich, am Ärmelkanal liegt.
Wie war die Stimmung dort?
Also ich war länger dort. Am Morgen, wenn man hingeht, schlafen die Leute alle und ruhen sich aus, weil nachts versuchen sie ja irgendwie auf LKWs zu kommen, um nach Großbritannien zu gelangen. Also am Morgen ist das da relativ ruhig und nachmittags wachen die ersten dann auf. Also die Leute sind, es kommt drauf an, wenn sie gerade frisch angekommen sind in diesem Slum, dann sind sie eigentlich noch total motiviert und sind auch ganz gut drauf und denken, ja, das wird schon alles, klappt schon alles. Und wenn man dann Leute trifft, die schon seit einem, zwei, drei oder sechs Monaten in diesem Slum hausen, die sind dann zunehmend frustriert.
Jetzt wollen die Behörden das Lager zum Teil räumen, die Menschen umsiedeln. Wo sollen sie denn hin?
Man hat ja direkt neben diesem Dschungel hat man Container aufgestellt. Die sind beheizt, was im Winter ja nicht schlecht ist. Mhm. Aber es sind halt nur 1500 Plätze und es sind nur Schlafplätze. Also das heißt, die können da die Nacht verbringen, die das wollen. Aber sie können zum Beispiel nicht kochen, weil es keine Küche gibt. Oder sie können sich auch sonst nicht aufhalten. Und das ist dann für viele ist das auch keine Option.
Gegen diese Räumung haben mehrere humanitäre Organisationen und 238 Flüchtlinge geklagt. Welche Argumente führen die denn gegen diese Teilräumung an?
Also man will jetzt diesen südlichen Teil, also die Hälfte dieses Dschungels, will man jetzt reduzieren einfach. Mhm. Und die Flüchtlingsorganisationen sagen, ja, da sind ungefähr 3000 Leute, die man umsiedeln muss. Und der Staat, die Regierung sagt, nee, es sind nur 1000. Und die 1000 kriegen wir schon irgendwie unter. Ein paar kommen noch in den Containern unter. Und wieder andere fahren wir dann eben mit Bussen in irgendwelche Empfangszentren in ganz Frankreich. Nur wollen die Leute natürlich nicht irgendwo in der Ardèche oder bei Biarritz, also in Südfrankreich, wollen die eigentlich nicht sein und dort darüber nachdenken, ob sie in Frankreich Asyl beantragen wollen oder können. Nee, die wollen nach Großbritannien und der nächste Weg ist halt nun mal Calais, das ist 30 Kilometer von England entfernt und deswegen sind die ja auch alle dort oben vor Ort. Viele haben in England Familie, viele sprechen Englisch. Ich habe überhaupt keinen einzigen getroffen, der Französisch gesprochen hat und außerdem denken sie halt, in England kriegen sie relativ schnell einen Job. Es ist zwar Schwarzarbeit, aber dann können sie ihre Schulden besser zurückzahlen, weil die sind ja alle total schuldengeplagt, weil ohne Schlepper kommst du erst gar nicht bis nach Calais. Und ja, die einzige Option, die sie haben, ist eben England.
Wenn die nicht weg wollen, beziehungsweise sich nicht wegkarren lassen wollen, wie geht es denn da weiter?
Es kommt echt total drauf an, wie die Flüchtlingsorganisationen, die diese Flüchtlinge ja schon seit langer Zeit betreuen, wie die reagieren und auch wie die auf die Flüchtlinge einreden und einwirken können. Also da gibt es ja die No Borders, die sagen, das ist hier alles kriminell. Die sind auch ein bisschen auf Krawall, so ein bisschen Antifa-mäßig. Mhm. Und die sind auch, sagt jedenfalls die Regierung, dafür zuständig oder dafür verantwortlich zu machen, wenn Flüchtlinge Steine auf Polizisten werfen. Aber es gibt eben auch ganz viele Flüchtlingsorganisationen, die sagen, hey, wir versuchen das irgendwie zu handeln, wir versuchen das irgendwie zu regeln. Ihr müsst halt jetzt erstmal gucken, dass ihr in Frankreich bleibt. Und das Problem ist ja ein europäisches, aber das kann man natürlich einem Flüchtling, der irgendwie, keine Ahnung, 3000, 4000, 5000 Kilometer hinter sich hat und noch 30 Kilometer vom Ziel entfernt ist, schwierig vermitteln, dass er jetzt einfach nicht nach England darf.
Absolut. Wann wird denn entschieden, ob der Dschungel von Calais zum Teil geräumt wird, so wie das Flüchtlingslager bezeichnet wird?
Also die Richterin sollte sich eigentlich ja gestern entscheiden und hat sie gesagt, nee, sie muss sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Jetzt warten wir da eigentlich drauf, also entweder heute oder morgen. Und je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, wird dann sofort geräumt, also teilgeräumt, die Hälfte. Oder es wird eben nicht geräumt, wenn die sagt, nee, es gibt einfach keinerlei Pläne, Plan B, wo man die Leute unterbringt, dann wird man wieder verhandeln müssen und dann müssen sich die Flüchtlingsorganisationen, die Regierung und die Präfektur von Calais an einen Tisch setzen und mal überlegen, was macht man eigentlich mit den Leuten? Also diese zwei Optionen gibt es.
Da hat man dann entweder Glück, wenn man zu denen gehört, die dort bleiben dürfen oder zu denen, die dann verräumt werden, oder wie?
Ich weiß es nicht, ob das Glück ist, weil es ist ja echt, also die Verhältnisse, jetzt ist es gerade total matschig, schlammig, es ist ziemlich kalt, das ist ja echt auch kein Leben dort. Also das ist zwar ein Slum, also einigermaßen geregelt, es ist nicht mehr so eine wilde Brache, wie es vor einem Jahr zum Beispiel war, aber da will man natürlich auch nicht sein. Und diese Flüchtlinge, wie gesagt, die wollen einfach nach England. Und sie kommen da nicht hin und sind zunehmend frustriert, weil sie halt auch überall diese Sperranlagen gebaut haben. Ne? 4 Meter hohe Zäune links und rechts von der Autobahn mit Rasierklingen obendrauf. Das ist echt vogelwild, wie es da aussieht in Calais, kann ich nur sagen.
Ein französisches Gericht hat die Räumung des Flüchtlingslagers von Calais vorerst gestoppt. Die Behörden, sie behaupten, es gehe hier um 100 oder um 1000 Bewohner. Und die Helfer, die dort sind, selbst vor Ort, haben wir gerade gehört von Barbara Kosolnik, die schätzen die Zahl auf 3000 Menschen ein, also viel höher.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wer im Schlaf spricht, der bekommt oft nichts davon mit. Bis zu dieser Nacht, in dem dann plötzlich im Bett nicht mehr er nur alleine liegt, sondern er mit seiner Freundin. Man teilt sich das Ganze am nächsten Morgen. Da heißt es dann beiläufig, du sag mal, hast du gewusst, was du im Schlaf eigentlich so alles von dir gibst? Eigentlich nicht so richtig, weil ich habe geschlafen. Kann man drüber lachen? Erfährt ja eh keiner, außer die Freundin nutzt Twitter und erzählt der ganzen Welt ein bisschen was vom Privatleben. Und das ist jetzt auch einem armen Mann passiert. Eine junge Frau hat extra für ihren Typen einen Account angelegt, um zu twittern, was denn ihr Freund im Schlaf so alles von sich gibt. Unser Reporter Christian Schmidt wollte mehr wissen über das Phänomen Schlafen und Sprechen im Schlaf. Aber zuerst hat er natürlich auch mal Recherche bei Twitter betrieben, was denn dieser arme Bursche da alles erzählt in seinen Gute-Nacht-Geschichten.
Ich hab dich mit dem Apfel gesehen, Schlampe. Danke, dass Sie uns zugesehen haben. Sie hat es getan.
Caitlin ist die schlimmste Freundin, die man sich vorstellen kann. Die allerschlimmste. Fast 12.000 Leute haben ihre Tweets gelesen, in denen sie die Brabbeleien ihres schlafenden Freundes veröffentlicht. Stellt euch vor, 12.000 Leute lesen, was euer Unterbewusstsein im Schlaf so von sich gibt.
Deine Augäpfel riechen nach Augapfel. Er will beißen. Ist mir egal, ich bekomme Tiger. Nein, Oktopus, das kannst du nicht machen.
Aber warum erzählt man irgendeinen Mist im Schlaf? Zusammen mit Dr. Peter Geißler begebe ich mich auf Spurensuche.
Nach allem, was wir wissen, hat es jedenfalls keine Funktion.
Geißler ist Schlafforscher am Berufsklinikum Regensburg. Die Bandbreite zwischen einfach nur Brabbeln und ganzer Referate ist groß.
Die Minimalformen wären also kurze Laute, die man von sich gibt, bis hin zu Menschen, die dann komplette Unterhaltungen führen, die dann unter Umständen sogar auf Fragen halbwegs sinnvoll antworten und sich dann am nächsten Tag aber überhaupt nicht dran erinnern können.
Leute, die im Schlaf reden, sind also sogar ansprechbar, obwohl wir in diesem Moment tief und fest schlafen. Wenn wir schlafen, dann passiert das abwechselnd in zwei Phasen. Einmal die REM-Phase, das ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Dieser nicht ganz so tiefe Schlaf nimmt ungefähr ein Viertel unserer Zeit im Bett ein. Und dann gibt es die Nicht-REM-Phase, der richtig tiefe Schlaf. Ausgerechnet da herrscht Labergefahr.
Unser Gehirn ist ja nicht inaktiv, während wir schlafen, sondern da passieren sehr viele Dinge. Vieles wird verarbeitet. Normalerweise ist der Output gesperrt sozusagen, dass also die Dinge, die im Kopf passieren, nicht nach außen geäußert werden. Dieser Mechanismus funktioniert aber nicht immer perfekt.
Patronen. Hosen. Verkackte Äpfel.
Das sind nur ein paar Beispiele aus Caitlins Twitter-Account. Sie twittert seit Monaten fast täglich, was ihr Freund im Schlaf sagt. Und damit ist er völlig unfreiwillig zum Twitter-Star geworden. Und sie nervt ihn auch noch auf ihrem YouTube-Kanal.
So tell me, how do you feel about being internet famous?
Yeah, I don't care.
He's a lot funnier in his sleep, that's for damn sure.
Was aber, wenn die Sachen gar nicht funny sind, die man im Schlaf sagt? Manche Dinge können einen wohl ganz schön in die Scheiße reiten. Wenn jetzt zum Beispiel das Unterbewusstsein auf die Idee kommt zu sagen, dass man Monika ganz heiß findet, die Freundin im Bett heißt aber gar nicht Monika. Schlafforscher Geißler beruhigt eifersüchtige Partner.
Natürlich wird er irgendwann mal was mit dieser Monika zu tun gehabt haben, sie zumindest kennen. Das ist sicher keine fiktive Person dann, aber das ist sicherlich völlig unterbewusst. Das, denke ich, sollte man als ein Eindringen in die tiefsten Gedanken werten und dem anderen nicht böse sein.
Und was dann machen? Boxen, treten, weiterschlafen lassen oder aufwecken?
Das Sprechen im Schlaf ist ein Indikator dafür, dass jemand im Tiefschlaf ist und eben ein kleiner Teil des Gehirns sozusagen aufgewacht ist und aktiv wird. Und am besten ist es dann, wenn man denjenigen weiter schlafen lässt.
Und heimlich twittert, was er sagt.
Hast du eben mein Bein abgeschnitten? Wir müssen zum Schneider. Schildkröten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Ausbildung, die Grünen-Politiker Cem Özdemir gerade angesprochen hat, bei Peter Lustig, das war Rundfunktechnik. Peter Lustig hat eine Ausbildung in Rundfunktechnik gemacht und danach, da hat er nochmal studiert, und zwar Elektrotechnik. Hätten wir das auch geklärt. Wir haben euch heute gefragt, was habt ihr eigentlich gelernt von Peter Lustig? Jessica Barthoff schreibt bei Facebook bei uns, sie hat gelernt, wie wird Joghurt gemacht, also wie man Joghurt macht. Elisabeth Lise Schmidt schreibt, ich habe gelernt, dass Andersdenken immer gut ist und dass ein oller Bauwagen mehr hergibt, als die meisten vermuten. Ganz lieben Dank. Peter Lustig schriegt sie noch an. Schorsch Cameron, den Musiker, den Punker, den kennt ihr vielleicht von den gelben, goldenen Zitronen, ist ja mittlerweile Theaterregisseur. Den haben wir heute auch mal gesprochen. Er war vor allem von Peter Lustigs Haltung sehr überzeugt.
Ja, mir scheint es eine Art Haltung zu sein, die sich irgendwie ganz gut ausgebreitet hat. Und das ist ja in heutigen Zeiten gar nicht so einfach. Gerade bei Lustig, aber trotzdem da drin auch gleichzeitig so ein Zweifel zu formulieren. Mhm. Das scheint mir irgendwie da ganz gelungen zu sein. Und da gibt es aber immer so eine Falltür. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr gelungen. Und dadurch hat er irgendwie, irgendwie tatsächlich so ein Alleinstellungslabel-Ding hinbekommen. Und das ist ja irgendwie schwer. Und ich mochte daran immer, dass das auch das Graue, obwohl es eben so hell ist, das hat mir irgendwie gefallen.
Du meinst, also, was meinst du mit Grau? Also im Endeffekt.
Naja, also Peter Lustig hat eben, das klingt so vordergründig und super Spaß, aber ist irgendwie auch, er hat eine totale Ernsthaftigkeit dabei. Mhm. Und das ist, glaube ich, schwer zu erreichen, aber das ist in dem Fall sehr gelungen. Und dann mochte ich natürlich so diesen Witz oder diese Ambivalenz in diesem irgendwie so lehrerhaft wirken auf eine Art, aber das trotzdem irgendwie so fast so naiv kindermäßig zu vermitteln. Also da ist eine ganz schöne Bandbreite in einer Type irgendwie gewesen, so kommt es mir vor.
Hast du irgendwas Praktisches auch gelernt von ihm?
Ja, irgendwie so, das ist ja so ein bisschen leichtes Sendung mit der Mausgefühl.
Ja.
Aber ja, schon. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall sofort sich das Gefühl einstellte, dass hier was getan wird, was man fürs Leben braucht.
Ja.
Aber was genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Theoretisch könntest du gelernt haben von Peter Lustig, wie man Stühle aufeinander stapelt, sodass sie eine Treppe ergeben. Weil an seinem Bauwagen gingen die ja immer so links hoch, diese Stühle, die an so eine Treppe zusammengetackert waren. Das hätte man lernen können von ihm.
Es war immer so ein bisschen, ne, so die Lust am kleinen Wunder. Mhm. Das war auch immer ganz toll. Also, dass man so das Gefühl hatte, wow, das ist ja irgendwie, da muss man erstmal drauf kommen und so tricky, aber nicht zu spektakulär. Mhm. Vielleicht war es das, was irgendwie cool daran war. Ich glaube, das war schon ein cleverer, interessanter Entwurf, wo sonst immer alles so extra Event sein muss. War es hier irgendwie zum Teil klein, aber dann trotzdem irgendwie ein kleines Wunder. Das fand ich irgendwie toll.
Ja, so ein kleines Wunder ist ja auch der Löwenzahn. Erst blüht er schön in Gelb und dann kannst du pusten und dann schwirrt alles durch die Luft.
Das ist ein Riesenwunder, ne? Also vielleicht so wie Raupe, die zum Schmetterling wirkt. Das ist vielleicht so ein bisschen, was da so drinsteckt. Eben das meine ich mit grau und ganz hell.
Ja.
Also eine unglaubliche Ambivalenz da drin.
Ja. Hast du also früher auch immer geguckt, George, ja?
Ich habe das geguckt, aber nicht total so explizit. Dafür bin ich dann jemand, der irgendwie so so Angst hat vor der Belehrung. Mhm. Das versuche ich lieber immer selber zu machen.
Mal sehen, was wir vom Künstler Georges Camerun in Zukunft noch alles lernen. Gesprochen habe ich heute auch mit MC René, der Musiker, der Freestyler, den der ein oder andere von euch vielleicht nur vor Viva-Zeiten kennt oder von seiner Bahncard 100, mit der er quer durch Deutschland gefahren ist. Auch von ihm wollte ich wissen, Peter Lustig, was hast du gelernt?
Was ich von Peter Lustig gelernt habe, sind so Sachen wie, dass man auch mit wenigen Dingen im Leben das Beste draus machen kann. Weil Peter Lustig war für mich so ein Vorzeit-MacGyver. Er hat auch immer aus kleinen Dingen improvisiert und das Beste gemacht, was ja auch zu meinem Lifestyle gut gepasst hat. Zurück zum Minimum, Peter Lustig. Und eine Sache habe ich von ihm gelernt, aber erst später begriffen und jetzt nicht so lange vom Fernseher hocken, abschalten. Weil heute schaltet keiner mehr ab und Peter Lustig hat uns auch irgendwie als Vermächtnis mitgegeben, dass wir oft auch mal einfach mal ob Internet oder Fernsehen einfach mal ausmachen und einfach uns die Welt draußen angucken. Mhm. Das habe ich von Peter Lustig gelernt.
Was natürlich für die Folgesendung dann immer nicht so geil ist, wenn vorher angesagt wird, abschalten. Aber es stimmt schon. Mal wenigstens runterkommen.
Aber wenigstens mutig.
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Voll senderkritisch auch.
Was würdest du sagen, wie viel Rap steckte in Peter Lustig?
Also in Peter Lustig war natürlich auf jeden Fall, ist dann Tighter MC verloren gegangen. Allein schon die Melodie am Anfang. Das haben wir auch früher dann auch mal gesampelt und dann darüber gefreestylt. Ja. Das ist auch schon Classic. Also das ist halt einfach auch, hat einen so, ja, natürlich assoziiere ich damit meine Jugend und das gibt einfach dieses wohlige Gefühl. So ein bisschen heile Welt ist damit auch gestorben.
Nochmal ein bisschen heile Welt. Was habt ihr von Peter Lustig gelernt? Wir wollen es heute wissen in der Redaktionskonferenz. Schreibt es uns, egal was es ist, bei Facebook.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Falls ihr euch schon mal gefragt habt, das Magnetfeld der Erde, wozu ist das eigentlich alles gut? Peter Neuhaus, der weiß es.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Das Magnetfeld der Erde hilft vielen Tieren bei der Orientierung. Zum Beispiel Zugvögel wissen durch ihren Magnetsinn, wo sie sind und wie weit sie es noch nach Süden haben. Das für diesen Sinn zuständige Molekül Kryptochrom haben Forscher des Frankfurter Max-Planck-Instituts jetzt auch bei Hunden nachgewiesen. Es sitzt bei den Tieren im Auge und wird bei Tageslicht aktiv. Die Forscher vermuten daher, dass Hunde bei Tag dazu in der Lage sind, das Magnetfeld zu sehen. Früher gewonnene Erkenntnisse haben so etwas bereits angedeutet. So jagen hundeartige Raubtiere wie Füchse am liebsten, indem sie ihre Beute in Nordostrichtung anspringen. Und Hunde richten sich an der Nord-Süd-Achse der Erde aus, wenn sie einen Haufen machen. Eventuell ist Kryptochrom aber nur ein Bestandteil der Magnetwahrnehmung. Die Forscher sind sich sicher, dass es noch mehr Wege geben muss. Fledermäuse haben zum Beispiel gar kein aktives Kryptochrom und orientieren sich trotzdem am Magnetfeld. Luftverschmutzung bringt viele Probleme. Laut Forschern der Duke-Universität aus den USA macht sie jetzt auch noch dick. Zutreffend ist das auf jeden Fall für Ratten. Im Experiment haben die Forscher Ratten in zwei verschiedene Kammern gesetzt. Die Luft in der einen Kammer war Smogluft aus Peking, in der anderen war gefilterte Luft. Nach nur 3 Wochen hatten die Ratten mit der Luft aus Peking deutlich an Gewicht zugelegt, knapp doppelt so hohe Cholesterinwerte und eine niedrige Insulinresistenz entwickelt, ein Hinweis auf Diabetes. Laut den Forschern wolle man jetzt noch untersuchen, ob der Zusammenhang bei Menschen genauso drastisch ist. Das wäre dann ein weiteres Argument dafür, dass die Luftverschmutzung dringend reduziert werden muss. Auch Haie können Freunde sein, zumindest mit anderen Haien. Die vermeintlichen Einzelgänger unter den Raubfischen sind laut US-Meeresbiologen sozialer als bisher angenommen. Für ihre Studie hatten die Forscher 300 Sandtigerhaien Sensoren am Rücken verpasst. Damit konnten sie die Bewegungen der Tiere nachverfolgen. Schon bekannt war, dass sich die Haie im Sommer im flachen Wasser der US-Ostküste aufhalten. Anders als bisher gedacht, verlieren sie die Kontakte zu anderen Tieren aber nicht in den Weiten des Ozeans. Für 2 Beispielhaie konnten die Forscher ein komplexes soziales Netz feststellen. Sie hatten demnach bis zu 17 engere Freunde, mit denen es mehr als 20 Mal im Jahr Treffen gab. Lockere Kontakte gab es noch mit bis zu 200 Artgenossen. Noch nicht geklärt ist, warum es auch Phasen im Jahr gibt, zu denen Haie tatsächlich zu Einzelgängern werden. Die Forscher vermuten, dass das Zeiten sind, in denen eine Gruppe keine Vorteile bietet. Zum Beispiel, wenn die Nahrung knapp ist.
D-Radio Wissen.
Bürgermeister, das wird ein immer härterer Job. Da muss man nicht nur die Kernkompetenzen verwalten, organisieren, Hände schütteln und lachen haben. Da muss man auch zunehmend resistenter werden gegen Hassmails, gegen Beschimpfungen und gegen Morddrohungen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der schlägt deshalb vor, dass diese Stalkings gegen Bürgermeister und Politiker unter Strafe gestellt werden. Wer pöbelt, bekommt eine Freiheitsstrafe, die kann bis zu 3 Jahren dauern, oder es gibt eine Geldstrafe. Denn dass es Stalking auch zu Rücktritten führen kann, haben wir gesehen in der Vergangenheit. Markus Niert, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Tröglitz in Sachsen-Anhalt, er hat sich vor gut einem Jahr für die Aufnahme von Flüchtlingen in seiner Gemeinde eingesetzt, wurde dann von Rechtsextremen bedrängt, die auch vor seinem Haus dann aufgelaufen sind. Und mit Markus Niert spreche ich jetzt. Guten Abend, Herr Niert.
Hallo, guten Tag, Herr Jahn.
Wie fühlt sich das an, knapp ein Jahr nach dem Rücktritt immer noch die richtige Entscheidung für Sie?
Ja, sicher. Das ging ja damals darum, eigentlich wollte ich meine Familie schützen, dass danach vieles anders kam und dann die Morddrohungen eigentlich erst zunahmen. Das war ja so nicht abzusehen.
Wie ergründen Sie sich das, dass es dann plötzlich losging noch danach, obwohl Sie dann schon zurückgetreten sind?
Sicher durch den Medienhype, der eingesetzt hat, dass das in die Öffentlichkeit gedrungen ist und viele darauf aufmerksam geworden sind.
Dann wären Sie doch lieber im Amt geblieben?
Nein, ich glaube, es ist auch eine Ernüchterung gewesen. Sicher ist manches auch entmystifiziert. Man weiß, woran man ist, und ich habe viele positive Sachen erleben dürfen. Viele Menschen, die sich zu uns, oder einige Menschen, die sich zu uns gestellt haben, aber natürlich auch Ernüchterung von ehemaligen Freunden oder guten Bekannten, eigentlich guten Bekannten, die sich dann doch auf einmal abgetaucht sind und eben nicht mehr sich gemeldet haben, nachdem die Morddrohungen da waren. Also es hat sich vieles geändert, aber ich merke das auch in meiner Familie. Sie ist gerade meine Teenie-Mädchen, die haben ganz viel natürlich mitgelitten, hatten öfters Angst, aber sie sind auch sehr, sehr gereift, sind politisch total fit dabei, und ja, es hat, so wie das öfters mit den Tiefen im Leben ist, hat uns alle trotzdem vorangebracht. Wir sind jetzt nicht in dem Sinne als Opfer stehen geblieben, sondern wir haben das Gefühl, manches haben wir auch einfach schlichtweg überlebt.
Mhm. Hat es denn dann wenigstens jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, irgendwie mal abgenommen, diese Hassmails, diese Beschimpfungen, diese Morddrohungen gegen Sie?
Hat abgenommen, aber gerade heute kam wieder was sehr Freundliches rein mit Beschimpfungen. Aber immer das eher Schlimmere ist, dass man sich daran gewöhnt, dass man sich ein dickes Fell zulegt. Das ist ja schließlich so weit gekommen, dass sogar Briefe mit Fäkalien in regelmäßigen Abstand kamen, wo man uns ganz gezielt laut Inschrift vertreiben wollte. Wir waren zu unbequem.
Unglaublich. Was halten Sie denn von dem Vorschlag des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, gegen Politiker-Stalkings härter vorzugehen?
Das hätte ich mir vor 2 Jahren auch nicht träumen lassen, dass das nötig ist, aber leider ist es dringend nötig. Ich unterstütze das ausdrücklich, weil man das merkt, dass es ja eben nicht nur die Politiker betrifft, die ja bedroht oder gerade tätlich angegriffen werden. Diese Atmosphäre der Angst, die ja gezielt auch von den Rechten benutzt wird, die trifft ja ins Kern, die verunsichert gerade bei den ersten Malen, und sie verunsichert auch die ganze Familie, die wirklich Angst hat. Das macht ja auch was mit den Frauen, den Ehefrauen, den Kindern, selbst wenn die Bürgermeister oder andere Mandatsträger oder Leute in öffentlichen Verpflichtungen ja ganz mutig sind. Aber das ist schon hart.
Herr Niert, vielleicht können wir ganz kurz noch einen Schritt vorher ansetzen. Ich meine, Regeln und Gesetze und Strafen sind natürlich das eine. Aber was ist Ihre Erfahrung mit der Auseinandersetzung, mit denjenigen, die eben Unmut haben?
Richtig, genau. Also das eine ist der äußere Rahmen, der ist notwendig, weil die Menschen leider so, ja, so böse sein wollen und so unvernünftig sind, weil sie offensichtlich nicht mehr zum politischen Dialog bereit sind. Denn ich erlebe viele Bürgermeister und habe das ja auch gerade nach dem Rücktritt erlebt, dass viele anriefen und sagen, ach gut, dass das da mal endlich so öffentlich geworden ist. Ich bin auch zurückgetreten, bei mir war es ruhig, oder ich habe es bewusst still und leise gemacht, weil ich Angst hatte vor der sozialen Ächtung in meinem Ort. Und ich bin so enttäuscht, weil ich habe mich Jahre sozial engagiert, und nun plötzlich merke ich, dass diese pöbelnde Minderheit die Mehrheit zum Schweigen bringt, und dass ich ja jetzt selber Angst haben muss, dass ich nicht mehr dazugehöre. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil diese Menschen das eben nicht, wie das leider öfters so ein Klischee ist, viele Bürgermeister oder andere Mandatsträger ihre Arbeit nicht nur wegen des Gehaltes machen, das mag bei manchen sein, das ist ein Sicherheitsbedürfnis da ist. Viele machen es wirklich aus echter Überzeugung, sich zu engagieren und auch der Gesellschaft was zu geben, was sie an Begabung haben. Und dass es dann so endet, dass sie isoliert sind, das ist ja völlig dramatisch und das ist wirklich traurig. Und es ist wichtig, in den Dialog zu kommen, aber viel wichtiger wäre, neben diesem äußeren Rahmen, dass wir jetzt Gesetze haben müssen, dass die verstärkte Bevölkerung oder auch einzelne Menschen merken, dass es auch einen inneren Schutzwall für die Mandatsträger geben muss, für die Angestellten. Und dass die Leute wieder mehr ihre Politiker in Schutz nehmen sagen und sich da vorstellen, dass die Politiker nicht alleingelassen werden in solchen Krisensituationen, wie wir sie jetzt durch den Flüchtlingszustrom erleben, sondern dass sich die Mutigen, die Zivilgesellschaft, aufstehen, sagen, stopp, hier nicht weiter. Wir stehen vor unserem Bürgermeister. Mhm. Und sehr, ich habe das auch erlebt, dass viele Bürgermeister leider sich wegducken, weil sie selber ahnen, das würde mich ganz schön was kosten. Das geht bis zur sozialen Ächtung. Sie kennen ihre Leute natürlich und sagen, das ist mir zu viel. Auch das kann ich verstehen.
Markus Niert ist der ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Tröglitz. Er ist vor gut einem Jahr zurückgetreten, weil er Morddrohungen bekommen hat. Und er hält, wie wir gehört haben, den Vorschlag des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, gegen Politiker-Stalkings härter vorzugehen, durchaus für sinnvoll. Kleine Entschuldigung für die etwas fisselige Leitung. Das Gespräch haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Verena von Keitz hat ein bisschen was mitgebracht. Ein bisschen Angst habe ich schon. Auf unserem Tisch hier befindet sich Honig, Schafskäse, Frischkäse ist das, ne? Frischkäse mit Kräutern, ja, Kräuter, irgendwie drin.
Luftig und lecker.
Schlagsahne hast du noch mitgebracht, diese schöne Sprühsahne. Müsli nebendran, halbvolles und Mandarinen-Limetten-Joghurt.
Genau.
Ist natürlich jetzt so halb lustig für euch, weil ihr es nicht sehen könnt, aber ich befürchte, das hat was mit Essen zu tun. Muss ich es alles essen?
Nein. Okay. Aber diese Dinge haben alle was gemeinsam. Mhm. Sie stammen nämlich aus dem Kühlschrank unserer Redaktion, mhm, und sie haben alle das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Ich gucke mal hier kurz, also Frischkäse noch nicht so lange, 15.02.
Mhm. Sprühsahne 15. Oktober 15.
Genau, der Honig, glaube ich, 12.12.2015.
Haferflocken, was ist das da? 6.14?
Oh ja, 6.2014. Mhm.
Okay, das heißt, die kommen gleich.
Und Mövenpick auch noch 21.02.
Da gibt es übrigens auch Ehrmann bei uns und sämtliche andere Marken von Joghurt.
Entschuldigung, ich habe nur vorgelesen.
Schmeißen wir das alles gleich weg oder was?
Nein, in der Tat nicht. Ich bin so ein bisschen die Kühlschrankbeauftragte hier in der Redaktion. Ich würde tatsächlich sagen, die Sachen kannst du eigentlich alle noch essen, außer dieser Sprühsamen vielleicht, weil wenn man die mal anguckt und aufmacht, ich sprühe hier mal so ein bisschen.
Flockt?
Ist jetzt auch schon oben so ein bisschen gelb und angetrocknet. Flockt. Und ich glaube, die ist auch schon ein halbes Jahr auf, also das kann man tatsächlich wegschmeißen. Mhm. Aber der Rest, man muss vielleicht mal dran riechen, wenn man es aufmacht. Das Müsli muss man gucken, ob da keine Motten drin sind. Aber dann würde ich sagen, kein Problem, das zu essen.
Wir haben ja in letzter Zeit öfter mal die Diskussion, dass zu viel Lebensmittel weggeworfen werden, obwohl sie eigentlich noch gut sind. Ne?
Genau, jetzt in Frankreich ist ja auch gerade so ein Gesetz durchgekommen, dass Supermärkte Lebensmittel nicht wegschmeißen dürfen, sondern es irgendwie spenden müssen. Und Dänemark ist da jetzt noch einen Schritt weiter in dieser ganzen Hinsicht. In Kopenhagen hat nämlich in dieser Woche ein Supermarkt geöffnet, der nur abgelaufene Lebensmittel verkauft, muss man sich mal vorstellen. Also es geht eben auch noch darüber hinaus, dass es inzwischen in einigen Ländern schon den Trend gibt, Sachen, die kurz vorm Ablaufdatum sind, billiger zu verkaufen, was man ja auch oft findet.
Das darf man, das Ganze billiger zu verkaufen?
Ja, anscheinend ist es so. In Deutschland wäre das auf gar keinen Fall möglich, aber in Dänemark ist man irgendwie insgesamt schon ziemlich weit vorn bei diesem Thema. Da wird inzwischen wohl ein Viertel weniger an Lebensmitteln weggeworfen als noch vor 5 Jahren. Und es gibt in Kopenhagen auch schon seit, ich glaube, 2-3 Jahren ein Restaurant, das ganz offiziell damit wirbt, mit abgelaufenen Lebensmitteln zu kochen.
Klingt jetzt nicht so lecker.
Ja, denkt man halt immer, mhm, ne, dass es dann irgendwie fies und schimmelig ist und ungesund. Aber wir müssen uns einfach nochmal in den Kopf rufen, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das sagt ja einzig und allein, dass die Qualität des Produktes vom Hersteller nur bis zu diesem Termin garantiert ist. Mhm. Und das heißt nicht, dass es unbedingt danach dann schlecht wird, auch nicht an dem Tag, wo es abläuft. Das denken ja manche Leute, ne? Oh, 12:80 Uhr, muss es wegwerfen. Ja. Das heißt, also ich plädiere ein bisschen dafür, sich einfach mehr auf seine Sinne zu verlassen und einfach auch mal zu probieren und sich zu trauen. Mhm. Und es wird nicht so schlimm sein, wenn die Milch dann halt ein bisschen sauer ist, dann ist sie halt sauer. Du merkst eben schnell, was noch geht und was nicht. Und dann kann man ja offensichtlich auch ein Restaurant damit betreiben.
Diese Meinung wurde Ihnen präsentiert von Verena von Keitz. In Dänemark werden weniger Lebensmittel weggeworfen. Seit dieser Woche gibt es sogar einen Supermarkt, der nur abgelaufene Lebensmittel verkauft. Könnt ihr mal hingehen, wenn ihr zufällig in Dänemark seid.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Best Before, darüber haben wir gerade geredet, über das Verfallsdatum von gewissen Lebensmitteln und da, dass man sie auch danach noch ganz gut essen kann. Haferflocken, habe ich gerade zu Verena von Keitz gesagt, da hätte ich jetzt gesagt, die könnte man relativ lang noch futtern.
Ja.
Ist aber denn wohl nicht so, ne?
Doch, eigentlich schon. Also Haferflocken an sich kann man wohl wirklich sehr lange essen. Ich hatte jetzt nur vergessen, im Müsli sind ja auch gerne mal Nüsse drin. Mhm. Und Nüsse sollte man echt ein bisschen aufpassen. Wenn die zu alt werden, dann können sich da irgendwie Schimmelpilze drauf bilden. Die bilden dann wieder irgendwelche fiesen Gifte Giftstoffe und die sind echt nicht gut. Deswegen okay. Beim Nüssen eher aufpassen okay. Und die schneller mal wegschmeißen.
Also wenn das Ding abgelaufen ist, aber in eurem Müsli irgendwie Nüsse drin sind, dann heißt da mal Obacht. Obacht genau. Heißt auch, wissen wir seit gestern, beim Mars oder beim Snickers oder beim Milky Way, wenn man da mal reinbeißt, da kann durchaus Plastik drin sein. Aber solche Schokoriegel, wenn wir ehrlich sind, sind ja auch nicht so richtig gesund und gut für uns, weil viel Zucker drin, viele Kalorien und eigentlich immer so eine kleine Sünde. Wissen wir, ist uns aber immer mal wieder egal. Gucken wir deshalb an dieser Stelle mal auf gesunde Riegel. Gibt es nämlich eine Alternative, immer öfter finden wir die auch in unseren Läden. Deshalb wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir doch eigentlich zu diesem gesunden Riegel, was ja erstmal nach einem Paradoxon klingt, also gesund und dann Fastfood, aber wenn wir zu dem greifen, ist es denn wirklich gesund für uns, wenn wir sowas essen, wenn wir so eine Pause machen? Stimmt's oder stimmt's nicht? Das wollen wir wissen und sprechen deshalb mit Sabine Ellinger. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Bei mir ist es so, ich esse ganz gerne einen getrockneten Früchteriegel. Da ist so eine Art Fruchtmus auf einem kleinen Opladen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Mhm. Ist es denn gesund Ihrer Meinung nach?
Die Frage ist immer sehr schwierig zu klären, ob jetzt ein einziges Lebensmittel gesund ist. Aber es ist vielleicht ganz interessant, wenn man sich einfach mal anschaut, was da eigentlich drin ist. Ja? Mhm. Okay, meistens ist da eben ein Fruchtmus in angedickter Form enthalten, viele Bioriegel enthalten, darüber hinaus noch Saaten oder Körner und Nüsse, also Nüsse jeder Art, oft auch Sesam enthalten.
Das klingt
oder
ja erstmal sehr gesund alles, oder?
Ja, das klingt schon sehr gesund. Also so gesehen von den Zutaten her, ja, viele Trockenfrüchte sind enthalten, mhm. Oft auch eine bunte Vielfalt an Trockenfrüchten. Also im Grunde genommen muss man sagen, die Zutaten sind durchaus, ja, man kann schon sagen, gesund.
Ich höre so ein Aber raus.
Aber, genau. Das Aber deshalb, weil man einfach sagen muss, diese Bestandteile liefern natürlich auch viel Energie. Mhm. Ja, viel Energie, ohne dass ich jetzt viel esse. Gut, sicherlich sollen bestimmte Riegel auch, werden ja auch als Energieriegel betitelt. Mhm.
Das
ja.
heißt, da sind viele Kalorien drin, die machen dann dick oder wie?
Das hängt natürlich davon ab, wie hoch der Energieverbrauch ist. Ja? Also wenn man sich ordentlich bewegt, wenn man aktiv ist, dann ist es ja auch nicht schlimm, Energie aufzunehmen. Dann braucht man auch die Energie. Aber es besteht schon so ein bisschen die Gefahr, wenn man eben viel Energie mit wenig Lebensmittel, mit wenig Masse aufnimmt, dass man davon einfach geneigt ist, viel zu essen, ohne dass man unbedingt wirklich satt wird.
Okay, dann halten wir an dieser Stelle schon mal fest, wenn wir so einen Riegel haben, schön drauf gucken und nochmal ein bisschen auf die Kilokalorien achten. Mhm. Wie sieht es mit anderen Zutaten aus? Wo sollten wir noch ein bisschen stutziger werden?
Oft wird damit geworben, dass da nur natürliche Zutaten drin sind, dass zum Süßen eben kein Zucker verwendet wird, sondern oft wird Honig oder was Ähnliches verwendet, Agavendicksaft. Ach, man kann da jetzt eigentlich nichts gegen sagen. Also man muss überlegen, was ist da drin? Im Grunde genommen sind da einfache Zucker enthalten, Fruchtzucker und Traubenzucker. Das ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist jetzt auch nichts Hochwertiges. Ja? Mhm. Also Fruchtzucker und Traubenzucker sind auch die Bestandteile in jedem normalen Haushaltszucker. Nur Agavendicksaft hat sicherlich bei vielen Verbrauchern ein besseres Image. Das klingt nach natürlich und bei Zucker denkt man halt an den bösen Zucker, der dick macht und der die Zähne kaputt macht. Aber auch solche Produkte wie Agavendicksaft, also auch der Fruchtzucker darin und der Traubenzucker darin, die wirken natürlich auch kariogen. Und was sicherlich auch noch ein gewisses Manko ist, viele von diesen Riegeln sind ja auch sehr klebrig. Das gilt jetzt nicht nur für Bioriegel, das gilt auch für Müsliriegel. Dadurch ist das natürlich für die Zähne auch nicht so ideal.
Ja.
Zumal man sagen muss, diese Riegel werden ja auch als Snacks, so als Zwischenmahlzeit angepriesen. Mhm. Und die wenigsten Menschen werden sich nach einer Zwischenmahlzeit sofort die Zähne putzen. Mhm. Ne?
Da höre ich so ein bisschen raus, Sie sehen das Ganze eigentlich dann kritisch, dass man sich zwischendurch mal mit so einem Label Öko oder mit so einem Label Bio dann doch ein reines Gewissen reinfuttert.
Ja, genau. Also im Grunde genommen ist gegen die Bestandteile nicht unbedingt was zu sagen. Aber es wäre dann aus meiner Sicht zum Beispiel sinnvoller, sich selber so einen Snack zu basteln, indem ich mir ein kleines Döschen nehme, ein paar Nüsse da reinfülle, ein bisschen Studentenfutter, ja, so wie man das auch im Prinzip kaufen kann. Das kann ich ja auch snacken und dann habe ich zumindest nicht dieses Klebrige.
Da habe ich aber gar keine Zeit für. Ich muss noch irgendwas schnell kaufen gehen, dass ich dann irgendwie schnell in der Hand habe und schnell auch wegessen kann.
Ach naja gut, so ein Hütchen Studentenfutter, das kann man sicher auch schon vorher kaufen, oder?
Das stimmt natürlich. Okay, also wir halten fest, gesunde Snacks sind dann öfter mal gar nicht so gesund. Wir sollen auf die Kalorien achten, wir sollen drauf gucken, wie viel Zucker dann drin ist und was für eine Art von Zucker drin ist und optimalerweise die Zähne putzen, wenn es dann mal dieser Snack geworden ist und ansonsten ein kleines Studentenfutter fertig machen und schön an den Apfelschnitz nochmal oder die Banane.
Ja, genau. Das wäre sicherlich auch eine ganz gute Idee.
Ernährungstipps von Sabine Ellinger von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Mit ihr habe ich bereits vor der Sendung gesprochen und das Essen, das beschäftigt uns auch morgen früh in der Sendung Schaum oder Hase. Da geht es unter anderem um die Frage, was wir machen können, wenn wir keine Zeit für ein Frühstück haben. Einschalten, Schaum oder Hase ab 6:30.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Peter Lustig, das hat das ZDF heute vermeldet, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Wir haben euch gefragt, was habt ihr eigentlich von Peter Lustig gelernt? Jessica bei Facebook, ich sag's nochmal ganz kurz, hat von Peter Lustig gelernt, wie man Joghurt macht. Verena von Keitz, welche Antworten gab's noch bei Facebook?
Christian Schulze-Ollendorf hat gesagt, ich werde niemals vergessen, wie er Spiegeleier über einem Erdloch gekocht hat, aus welchem starke Erdwärme austrat. Und Ina Kass schreibt uns, sie hat gelernt, dass man beliebte Kindersendungen machen kann, ohne Kinder zu mögen.
Da steckt so ein bisschen dieses Vorurteil drin, das wir auch kurz mal ansprechen können, dass er gar keine Kinder mochte. Ne?
Genau, hält sich hartnäckig oder hat sich hartnäckig gehalten, dass Peter Lustig eigentlich gar kein Kinderfreund war, obwohl er 25 Jahre Kinderfernsehen gemacht hat. Heute interessant auf Bildblog hat mal die ganze Geschichte noch mal ziemlich gut erläutert, was da eigentlich hintersteckt, wie das zustande gekommen ist. Und der Dreh geht wohl so, 2002 hat Peter Lustig ein Interview mit der Stuttgarter Zeitung gemacht. Und darin sagte er dann, dass er gut mit Kindern kann und auch gut mit denen umgehen kann und die ihn irgendwie mögen. Aber er sagt eben auch, Zitat, sicher, Kinder stören und sind klebrig. Na und? Das wissen die doch selbst. Und natürlich stören sie. Sie haben aber auch ganz andere Ansprüche und die, da haben sie recht mit. Mhm. Nur in der Sendung möchte ich sie nicht. Mit Kindern zu drehen ist anstrengend und sie gehören einfach nicht vor die Kamera. Das ist Quälerei. Immer.
Ja, auf jeden Fall. Da hat er einen Punkt und es klingt auch meiner Meinung nach nicht danach, dass er das nicht leiden konnte.
Ja, genau. So würde man das eigentlich sehen. Mhm. Aber kurz darauf macht auch die Bild am Sonntag im Jahr 2002 ein Interview mit Peter Lustig und druckt dann einen Artikel mit der Überschrift Peter Lustig, ich kann Kinder nicht leiden. Darin kommen dann, wenn man den mal so liest, den Artikel, ähnliche Aussagen vor wie beim Interview in der Stuttgarter Zeitung. Also auch das mit dem Kinderkleben und Stören und so. Aber es ist insgesamt viel stärker zugespitzt und hat wirklich diesen Tenor, der nette Fernsehonkel findet Kinder zum Weglaufen. Und das wird dann auch schön übernommen von anderen Zeitungen, die titeln dann eben ganz ähnlich. Und in den Jahren danach hat Peter Lustig anscheinend wirklich viel Zeit damit verbracht, das zu dementieren und zu sagen, das würde so nicht stimmen. Das ZDF hat damals auch dementiert. Und trotzdem macht heute Bild.de die Nachricht zu seinem Tod auf mit der Frage, mochte er eigentlich Kinder?
Das ist klebrig, das ist schmierig und das ist vor allem nicht nett.
Ja, aber die meisten, die scheinen sich auch nicht beirren zu lassen von diesem hartnäckigen Gerücht. Das merkt man heute bei uns auf Facebook und Google Plus, haben wir gehört. Holger Piel schreibt uns, danke für so viel kluges Fernsehen und der unendlichen kindlichen Freude am Erklären. Danke Peter Lustig, wir werden dich niemals abschalten. Und Michael Marquardt sagt, beinahe so bedeutsam wie Pippi Langstrumpf. Welch ein Verlust.
Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz geht langsam zu Ende an diesem 24. Februar, an diesem Mittwoch. Und eine Sache ist natürlich auch aufgefallen. Heute, wir haben eine komplette Sendung gestaltet und haben über Peter Lustig gesprochen. Und wir haben ihn ja eigentlich noch gar nicht gehört. Deswegen müssen wir ihn einmal nochmal hören.
Wieso müssen Fische eigentlich nicht an die Oberfläche kommen, um Luft zu schnappen?
Und die Frage können wir vielleicht, die betrifft uns ja auch, warum Fische nicht an die Oberfläche kommen müssen, um Luft zu schnappen, auch mal hier in D-Radio Wissen mal beantworten in der Redaktionskonferenz. Wieso auch nicht, Verena von Keitz, die wüsste sowas sicherlich.
Warum sie nicht an die Oberfläche kommen, weil sie keine Säugetiere sind.
Ach, das ist doch einfach eine klasse Antwort auf die späte Stunde noch. Thilo Jan verabschiedet sich jetzt erstmal und wünscht noch einen schönen Mittwochabend. Morgen ist Sonja Meschkat hier.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.